Inforadio Podcast.
Europa hat gewählt. In Berlin und Brandenburg müssen einige ein politisches Erdbeben verdauen. Antwort auf Hartz IV. Berlin startet mit dem solidarischen Grundeinkommen und Raumschiff als grüne Oase. Welche Zukunft hat das ICC? Das sind drei Themen in den kommenden Minuten und damit herzlich willkommen zum landespolitischen Wochenrückblick im Inforadio, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jan Menzel. Berlin liegt gewissermaßen im Trend. Wie vielerorts in der Republik haben die Grünen bei der Europawahl kräftig abgeräumt. Die SPD hingegen setzt ihre Schrumpfkur mit bemerkenswerter Geschwindigkeit fort. Und das, obwohl die Genossen an der Spree nicht in der ungeliebten Großen Koalition stecken, sondern in einem Regierungsbündnis mit Linken und Grünen. Die Hauptstadt-SPD steht nun einmal mehr vor der Frage, wie und mit wem der Abwärtstrend gestoppt werden kann und was sich nach der Europawahl im rot-rot-grünen Regierungsbündnis ändert bzw. ändern muss. Sebastian Schöbel.
Im Verdauen von Wahlschlappen haben sie in der Müllerstraße inzwischen eine gewisse Routine.
Das ist natürlich ein Alarmsignal.
Räumt der SPD-Landesvorsitzende und regierende Bürgermeister Michael Müller vor der SPD-Zentrale im einst roten Wedding ein. Seine SPD wurde nach unten durchgereicht. Die Wähler machten die Grünen bei der Europawahl zur stärksten politischen Kraft. Geben die Grünen nun auch in der rot-rot-grünen Koalition den Ton an? Sozialdemokrat Müller winkt ab.
Nur wegen eines guten Europawahlergebnisses heißt das nicht, dass die Grünen die komplette Agenda der Berliner Politik bestimmen.
Diesen Eindruck wollen auch die Wahlsieger gar nicht erst aufkommen lassen. Freude ja, keinesfalls aber öffentlich auftrumpfen, scheint die Devise der Spitzengrünen zu sein. Es sei ja eine Europawahl und keine Berlinwahl gewesen, sagt die grüne Fraktionsvorsitzende Antje Kapek. Betont aber auch, dass das Wahlergebnis Rückenwind für grüne Themen sei. Und offensichtlich das Selbstbewusstsein stärkt, etwa für die anstehenden Haushaltsberatungen.
Wir werden dieses Mal ganz genau hinschauen, wo wir vielleicht auch das eine oder andere Püfferchen, das der Senat sich gegönnt hat, auflösen können, um einen wirklich nachhaltigen und guten Haushalt für Berlin aufzustellen.
Die Linke als dritter Partner im Dreierbündnis kann aus dem Wahlergebnis keinen Honig saugen. Die Verluste seiner Partei will Linken-Fraktionschef Udo Wolf vor allem so verstanden wissen, dass die Koalition nun anpacken muss.
Es gibt eine klare, deutliche rot-rot-grüne Mehrheit. Leider nicht mit uns an der Spitze, sondern mit den Grünen. Aber die Botschaft müssen wir verstehen und da müssen wir auch als R2G liefern.
Auch der regierende Bürgermeister Michael Müller betont, dass nun weiter regiert wird und zumindest im Land Berlin keine Koalitions- oder gar Personalfragen im Raum stehen. Müller selbst wurde im SPD-Landesvorstand von der Chefin des Parteinachwuchses, der Juso-Vorsitzenden Annika Klose, damit konfrontiert, ob nicht auch er mittelfristig über personelle Konsequenzen nachdenken müsse.
Denn so wie es jetzt ist, so kann es ja nicht bleiben. Dass es ein Desaster war, ist klar,
sagte Klose später in der RBB-Abendschau. Doch das blieb im Landesvorstand der gebeutelten Sozialdemokraten eine Einzelmeinung. Oder wie es Christian Gäbler, dienstältester Kreischef, im SPD-Landesverband ausdrückte, jetzt mal wieder das Personal auszutauschen, werde der SPD nicht weiterhelfen.
Soweit die Wahlnachlese bei der SPD in Berlin. Kaum besser erging es den Genossen in der Mark bei dieser Europawahl. Nur noch auf Platz 3 kommen die Brandenburger Sozialdemokraten und landen damit hinter CDU und AfD. Zeitgleich fanden auch Kommunalwahlen statt und auch hier zeigen die Ergebnisse aus den Kommunen und Kreisen, dass sich in Brandenburg die Machtverhältnisse verschieben. Thorsten Südow fasst die Kommunalwahlen zusammen.
Rund 100 Tage vor der Landtagswahl am 1. September haben die Brandenburgerinnen und Brandenburger bei den Wahlen zu den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen für ein kleines politisches Erdbeben gesorgt. Die CDU bleibt trotz Verlusten mit 18,3% stärkste Kraft. Die SPD verliert wie die Union etwas mehr als 6 Punkte und schafft gerade noch so Platz 2 mit 17,7%. Die AfD verbucht ein Plus von 12 Punkten. Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender Dietmar Woidke wirkt angefasst und angeschlagen.
Ich glaube, dass die Wahl ein schlechtes Ergebnis hat, aber wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, auch eine gute Basis sein kann für die kommenden Wahlkämpfe. Und damit meine ich natürlich den für uns besonders wichtigen Wahlkampf am 1. September. Und ich bin da fest davon überzeugt, dass wir in Brandenburg beste Chancen haben, stärkste Partei nicht nur zu werden, sondern auch zu bleiben.
Das klingt wie das Pfeifen im Walde. Bitter für Woidke ist zudem, dass die AfD in seinem Heimatkreis Spree-Neiße in der Lausitz, dort wo der Strukturwandel raus aus der Braunkohleverstromung ansteht, mit 26,5% ab jetzt die stärkste Kreistagsfraktion stellt. Wahlsieger ist die AfD auch in Cottbus. Dort waren AfD-Landespolitiker wiederholt als Redner auf flüchtlingskritischen Demonstrationen aufgetreten, nachdem es zuvor Gewaltattacken von Geflüchteten gab. Der CDU-Oberbürgermeister Holger Kelch wird mit der starken AfD-Stadtfraktion umgehen müssen.
Die Bevölkerung hat so ein buntes Bild gewählt. Das muss man jetzt akzeptieren. Und für uns wird es spannend sein, inwieweit wir die Konsolidierungspolitik gepaart mit den Wünschen, die einzelne neue Stadtverordnete der AfD geäußert haben im Wahlkampf, wie das übereinzubringen ist und welche Ideen dort vielleicht kommen, die wir noch gar nicht kennen. Und ich denke mal, dass die AfD sich messen lassen muss, dass sie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sich verpflichtet fühlen und dann für sich intern prüfen muss, mit wem sie in der Ausschussarbeit in den Gremien ins Rennen geht.
Die Alternative für Deutschland sieht sich nun mit 15,9% Stimmenanteil bei den Brandenburger Kommunalwahlen im Lande verwurzelt. Der dem rechtsnationalen Flügel zugerechnete AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz will aber mehr.
Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Wir haben uns mindestens verfestigt. Wir haben einen Mitverantwortungsanspruch, auch für die Zukunft. Den werden wir jetzt ausbauen.
Über 460.000 Stimmen hat die AfD im Vergleich zu 2014 hinzugewonnen. Vor allem in der Kohleregion Lausitz und entlang der Grenze zu Polen. Das hat am Tag nach der Wahl auch Brandenburger in einer Umfrage überrascht.
Leider ist die AfD auf dem Vormarsch, was ich nicht so gut finde. Das ist ein bisschen erschreckend, muss ich sagen.
War ich ein bisschen überrascht, dass die AfD so viele Stimmen gekriegt hat. Und ich dachte, es hat sich vielleicht ein bisschen beruhigt hier in Cottbus. Bisschen erschreckend auch, muss ich sagen.
Ich finde das Wahlergebnis gut.
Brandenburg steht ein harter Landtagswahlkampf bevor. Nach 30 Jahren an der Macht wirkt die SPD angeschlagen und die CDU hofft, wie bei den Kommunalwahlen, als Sieger dann durchs Ziel zu gehen und eine Koalition bilden zu können. Eine Beteiligung der AfD hat sie bisher ausgeschlossen.
Thorsten Südow berichtete. Lunafarm, der Name der Firma aus Blankenfelde-Marlow, steht für einen der größten Medizinskandale in Brandenburg. Lunafarm soll jahrelang mit illegal importierten Krebsmedikamenten gehandelt haben. Weil dabei die Kontrollen der Behörden völlig unzureichend waren, trat Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Goltze zurück. Lunafarm wurden nach und nach Herstellung und Handel mit Arzneimitteln verboten, aber reicht das als Konsequenz? Das war Thema im Gesundheitsausschuss des Brandenburger Landtags. Amelie Ernst hat zugehört.
Es ist kompliziert. So könnte man den Stand der Dinge bei der Aufarbeitung des Lunafarm-Skandals beschreiben. Zwar wurden mittlerweile 3 neue Arzneimittelinspektorenstellen im Landesamt für Gesundheit besetzt, doch für 3 weitere Stellen laufen noch immer die Bewerbungsgespräche, erklärt Linken-Gesundheitsministerin Susanna Karawanski.
Das hat sich tatsächlich nicht ganz einfach gestaltet. Ich habe es ja auch angedeutet, dass auch vor Verwaltungen und auch in der Aufsicht der Fachkräftemangel nicht Halt macht. Wir haben jetzt noch die letzten Vorstellungsgespräche, was die Leitungsebene, also die Senatsleitungen dort betrifft.
Um schneller an neue Arzneimittelkontrolleure zu kommen, hatte die Expertenkommission dem Land nach dem Skandal empfohlen, das Landesamt für Gesundheit möglicherweise zu verlegen. Bisher hat es seinen Sitz in Wünsdorf. Daran erinnert im Ausschuss der CDU-Gesundheitspolitiker Reik Nowka.
Meine Frage ist, ist dieser Standort alternativlos oder wurde auch über Standorte wie zum Beispiel Cottbus an der Stelle nachgedacht?
Schließlich will die rot-rote Landesregierung Cottbus zum großen Gesundheitsstandort ausbauen. Doch soweit sei man mit Blick auf das Landesamt bisher nicht, entgegnet Susanna Karawanski. Über einen neuen Standort für das Landesamt müsse dann der neue Landtag bzw. die nächste Landesregierung entscheiden.
Das ist vor allen Dingen jetzt erstmal gegen die Aufsicht entsprechend zu stärken, dass wir da vorangehen. Und da bin ich jetzt erstmal froh, dass es uns gelungen ist, an dem Standort dort die entsprechenden Stellen zu besetzen.
Was allerdings nicht warten könne, das sei die Entscheidung, ob Lunafarm tatsächlich dauerhaft der Handel mit Arzneimitteln verboten wird, meint Grünen-Gesundheitspolitikerin Ursula Nonnemacher. Schließlich hat das Unternehmen gegen beide Bescheide des Landes gerichtlich Widerspruch eingelegt.
Jetzt geht es ja gerade um den Fall, hat der Widerspruch eine aufschiebende Wirkung oder nicht? Wann rechnen Sie mit dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes? Und warum konnte das nicht weiter plausibel gemacht werden, dass da wirklich Gefahren drohen, wenn der Vollzug ausgesetzt werden kann?
Schließlich seien die Bescheide schon im Januar und im Februar ergangen und die Widersprüche kurz danach eingegangen. Doch sie könne am Gericht nichts beschleunigen, betont die Ministerin.
Wann das Gericht eine Entscheidung zu Wege bringt, das entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis. Wir können auch leider nicht darauf einwirken. Ich hätte auch gerne eine Entscheidung noch vor der Sommerpause.
Ansonsten dürfte der Luna-Farm-Skandal auch den neuen Landtag weiter beschäftigen.
Amelie Ernst war das. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Hartz IV hat kein allzu gutes Image. Das gilt besonders für die SPD und ihre einstmals stolze Wählerschaft. Den Sozialdemokraten hängt Hartz IV immer noch wie ein Mühlstein um den Hals. Vor anderthalb Jahren stellte der regierende Bürgermeister Müller sein Gegenkonzept mit dem Namen solidarisches Grundeinkommen vor. Bei der Opposition stieß das Projekt auf Ablehnung und im Berliner Regierungsbündnis stellten sich die Grünen quer. Jetzt hat Rot-Rot-Grün aber doch das Geld für das Modellprojekt freigegeben. Christoph Reinhardt berichtet.
Am Ende wirkte die Koalition einfach müde. Als Tagesordnungspunkt 46 rief der Hauptausschuss das Modellprojekt auf. Große Begeisterung über das solidarische Grundeinkommen verstrahlte weder die federführende Arbeitssenatorin Breitenbach von den Linken und auch SPD-Finanzstaatssekretär Verreiken spielte den Ball denkbar flach.
Egal, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es hat Hand und Fuß, ist, glaube ich, schon eine Riesenleistung, weil es eben nicht nur eine Verwaltung ist, die daran beteiligt sind, sondern relativ viele.
Allen voran die Senatskanzlei des regierenden Bürgermeisters. Müller hatte das solidarische Grundeinkommen zu seinem Projekt gemacht, voll sozialversicherungspflichtige Jobs versprochen, unbefristet. Monatelang stritt die Koalition intern, für die Opposition willkommener Anlass zur Häme.
Solidarisches Grundeinkommen, das ist wirklich originell. Das ist ein Begriff, der zieht, aber ich denke, das ist jetzt auch mal durch. Jetzt könnte eigentlich die Sache auch beenden, diesen Marketing-Gag. Denn das, was dann vorgeschlagen wird, das sind bekannte Maßnahmen für eine falsche Zielgruppe.
So brachte der FDP-Politiker Switter die Kritik auf den Punkt, die grüne Arbeitsexpertin Bangert wochenlang umgetrieben hatte.
Da haben wir auch Kritik an der Zielgruppe. Es ist jetzt so entschieden. Aber ich denke irgendwie so, wir haben jetzt ein zusätzliches Instrument, wo wir öffentlich geförderte Beschäftigung umsetzen können und das auf alle Fälle positiv für Berlin.
Zum 1. Juli kann der Modellversuch starten. Zunächst mit 250 Teilnehmern, später sollen es bis zu 1.000 werden. Die zwar keinen unbefristeten Job im öffentlichen Dienst bekommen, wie ursprünglich geplant, deren Lohnkosten aber zumindest für 5 Jahre der Senat und das Jobcenter übernehmen werden. Sie sollen bei der BVG als City-Lotsen den Weg zeigen, für landeseigene Wohnungsbaugesellschaften auf Sauberkeit achten oder in Schulen und Kitas mithelfen. Einzige Bedingung, zusätzlich und gemeinwohlorientiert sollen ihre Aufgaben sein.
Christoph Reinhardt. Vor 5 Jahren haben sich die Türen des silbernen Raumschiffs an der Stadtautobahn geschlossen. Für immer? Nein, das ICC soll wieder öffnen. Das ist der erklärte politische Wille. Doch niemand traut sich so recht an das teure, risikoreiche Projekt heran. Klar scheint nur zu sein, dass in dem Gebäude wieder große Kongresse stattfinden sollen, dass es aber auch mehr als nur Kongresse braucht, um dem ICC wieder Leben einzuhauchen. Ein erstes, sogenanntes Interessenbekundungsverfahren ist abgeschlossen. Über Ideen und Ergebnisse berichtet Kirsten Buchmann.
Aus dem silbernen Raumschiff wird eine grüne Insel, so sehen gleich 2 potenzielle Investoren die Zukunft des ICC. Der Geschäftsführer der Berliner Immobilienmanagement GmbH Sven Lemis beschreibt, was einem von ihnen, der Planungsgemeinschaft B Grün AG, vorschwebt, nämlich ein Gewächshaus.
Man stellt sich hier vor, 13 Millionen Nutzpflanzen unterbringen zu können. Kongressnutzung wäre dann trotzdem noch möglich. Man will aber auch hier noch zusätzliche Büroflächen schaffen.
Das ICC mit einer transparenten Folie zu umhüllen und mit einer Biosphäre zu versehen, lautet ein weiterer Vorschlag, um in diesen Teil der Stadt mehr Grün zu bringen. Im Kontrast dazu stehen Ideen, das ICC durch Hotel- bzw. Bürotürme zu flankieren. Andere wollen neben dem Kongressgeschäft Kultur und Events ansiedeln. Sven Lemis beschreibt, wie Graft und Trockland das ICC gestalten wollen.
Durchaus als Experimentierfläche erweitert in der unteren Ebene um eine Ladestation und einen Mobilitätshub. Unter dem Mobilitätshub versteht man hier ein Testfahrzentrum.
Auch an einer Zwischennutzung des ICC als temporären Kulturort gibt es Interesse. Wirtschaftssenatorin Ramona Popp kraust da allerdings eher bedenklich die Stirn, denn sie will, dass das Kongressgeschäft im ICC möglichst schnell wieder in Gang kommt.
Eine Zwischennutzung einzuführen ist immer ein Zeichen dafür, dass man noch ganz lange brauchen möchte. Und das Signal fände ich jetzt nicht das Richtige. Ich will jetzt nicht von vornherein ausschließen, aber ich bin jetzt sehr daran interessiert, dass wir jetzt schnell vorankommen und eben Stück für Stück sichtbar wird, dass sich was tut am ICC.
Große Kongresssäle sollen nach wie vor den Hauptbestandteil des Gebäudes ausmachen. Bevor Menschen es wieder nutzen können, muss es allerdings von Schadstoffen befreit werden. In einem Workshop Mitte Juni wollen verschiedene Senatsverwaltungen erstmal klären, welche konkreten Kriterien mögliche Investoren für das ICC insgesamt berücksichtigen müssen. Ein anschließendes sogenanntes Konzeptverfahren soll noch in diesem Jahr starten. Die Wirtschaftssenatorin rechnet dann mit 1 bis 2 Jahren, bis es zu einem Ergebnis kommt, welcher Bieter mit seinem Konzept für das ICC am besten abgeschnitten hat.
Das ICC ist noch nicht am Ende, das war der Bericht von Kirsten Buchmann. Wir sind aber am Ende dieser Sendung. Das war der landespolitische Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Menzel.
Inforadio Podcast.